Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu lädt sie weiterhin Michael Köhler ein. Bildersturm, den gab es nicht nur in Byzanz, sondern auch heute in Bristol. Die ist eins unserer Themen im Verlauf der Sendung. Und die Oper Der Zaubertrank von Martin Frank, um nur wenige Themen zu nennen. Wir wollen aber anfangen mit Literatur. Kontrovers ging es schon am ersten Tag los bei den 44. Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. Dem Wettlesen um den Bachmann-Preis. Die 14 Kandidaten und Kandidatinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben ihre Beiträge wegen der Corona-Krise vorher aufgezeichnet. Die Mitglieder der Jury, sie diskutierten vom Homeoffice aus und nicht wie sonst im Halbkreis des ORF-Studios im Kärnten vor Publikum. Morgen werden die 5 Auszeichnungen verliehen und mein Kollege Holger Heimann hat den Wettbewerb aufmerksam verfolgt. Herr Heimann, nach Anhören, Zuhören, Zuschauen, Vorlesen, Diskutieren, wer empfiehlt sich denn Ihnen als Favorit?
Na, es gibt 2 Favoriten, würde ich sagen. Besser Favoritinnen sind beides Frauen. Helga Schobert, die eine, die hat am Freitag gelesen, nach einem etwas zähen Auftakt am Donnerstag. Und heute Mittag war dann Laura Freudenthaler dran. Das sind 2 ganz unterschiedliche Bewerberinnen. Laura Freudenthaler wurde 1984 in Salzburg geboren und hat 2 Romane geschrieben, aber die sind noch relativ wenig bekannt. Helga Schubert hingegen ist 80 Jahre alt und in dem Alter hat noch nie jemand in Klagenfurt gelesen. Aber nicht nur das, sie war schon einmal eingeladen und zwar 1980. Da hat ihr aber die DDR, wo sie gelebt hat, die Ausreise verboten. Mit der Begründung, es gäbe keine deutschsprachige Literatur, sondern nur eine Literatur aus der DDR, aus der Bundesrepublik, aus Österreich und so weiter. Später war sie dann selbst einige Jahre in der Jury und jetzt also ein 2. Anlauf für sie und ein sehr geglückter. Also Helga Schubert ist meine persönliche Favoritin.
Das ist bemerkenswert, weil Debütanten ja normalerweise in Klagenfurt lesen. Was war das für ein Text, Herr Heimann?
Das war ein sehr berührender, autobiografischer Text, den sie gelesen hat. Übertitel war Vom Aufstehen. Und es gibt da eine ganze Reihe solcher Aufstehszenen einer 80-jährigen Frau. Und davon ausgehend setzt dann deren Erinnerung ein an das eigene Leben, die Herkunft, die Familie. Der Vater ist im Krieg geblieben und die Mutter ist eine sehr schroffe, abweisende, teils auch brutale Frau. Und die schwierige Mutterbeziehung ist der Kern dieser Erinnerung. Auf dem Sterbebett etwa erzählt die Mutter, was sie ihrer Tochter Gutes getan hat. Und wir hören da jetzt mal rein.
Ich habe 3 Heldentaten vollbracht, die dich betrafen. Erstens, ich habe dich nicht abgetrieben, obwohl dein Vater das wollte. Und für mich kamst du eigentlich auch unerwünscht. Wir haben deinetwegen im 5. Monat geheiratet. Zweitens, ich habe dich bei der Flucht aus Hinterpommern bis zur Erschöpfung in einem 3-rädrigen Kinderwagen im Treck bis Greifswald geschoben. Und drittens, ich habe dich nicht vergiftet oder erschossen, als die Russen in Greifswald einmarschierten. Dein Großvater verlangte nämlich von mir, dass ich mich vergifte oder erschieße. Gift und Pistole legte er vor mich auf den Tisch.
Ja, und die Antwort der Tochter auf diese eigenartige Aufzählung: Ich verdanke dir, dass ich lebe, alles gut. Und dieses alles gut, das überwölbt fast auf magische Weise diese Erinnerung, in denen es um Schutzlosigkeit geht, um Verletzungen, aber zugleich hat eben dieser Text was ungeheuer Versöhnliches und Warmes auch.
Es ist eine blöde Frage, aber dennoch, gibt es was Verbindendes in diesem Jahrgang, was Ihnen auffällt?
Ja, das ist immer ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ja Jahr für Jahr ganz unterschiedliche Texte gelesen werden. Also die einen sind zugänglicher, die anderen doch recht hermetisch. So war das auch in diesem Jahr. Seit einiger Zeit sind dystopische Entwürfe ziemlich angesagt. Davon gab es auch diesmal einen. Von beschädigten Existenzen wurde erzählt. Ja, und sehr häufig davon, was ein Leben eigentlich ausmacht, was Zusammenleben ausmacht, wie Zusammenleben möglich ist. Die Frauen waren im Übrigen deutlich in der Überzahl, also 9 Frauen haben gelesen und nur 5 Männer. Auch das gab es in dieser Deutlichkeit noch nie in Klagenfurt. Und die besten Texte, ich sagte es schon, die kamen meiner Meinung nach von Frauen.
Die Jury, ich habe es eingangs gesagt, war nicht in Klagenfurt im Kärntner ORF-Studio zugegen, sondern zugeschaltet von zu Hause aus, aus ihren Büros oder Arbeitsstätten. Wie haben die sich unter diesen Bedingungen geschlagen? Was hat das für einen Eindruck bei Ihnen gemacht?
Es war durchaus fraglich, wie das funktionieren würde unter diesen erschwerten Bedingungen. Hubert Winkels, der Juryvorsitzende, der war sich vorweg durchaus unsicher, ob so überhaupt so emotionale Diskussionen möglich sind. Und man kann sagen, ja, Es ist möglich. Vor allem anfangs hatte man sogar den Eindruck, dass die Distanz dazu geführt hat, dass kritischer über Texte geurteilt wurde, weil eben diejenigen, die da kritisiert wurden, eben auch nicht da waren, sondern die Texte vorher aufgezeichnet worden sind und die Autoren aus der Ferne zugehört haben. Und naja, und man muss sagen, es gibt jetzt in Klagenfurt auch wieder einen für die polternde Reich-Ranitzky-Rolle. Das ist Philipp Tingler gewesen, der neu war in der Jury, ein Autor aus der Schweiz, der selbst schon mal gelesen hat in Klagenfurt. Und der hat in der Regel eine sehr dezidierte Meinung zu den Texten. Also die meisten fand er schlecht, nichtssagend, langweilig. Und das sorgte so für einen ordentlichen Schlagabtausch, aber war dann zunehmend doch auch ziemlich vorhersehbar.
In einem Satz, Herr Heimann, höre ich daraus, Sie halten das digitale Experiment für gelungen.
Ja, das Ganze war überraschend gut, aber trotzdem, das Zuhören von zu Hause ist dann doch anstrengender. Der Austausch über die Texte vor Ort fehlt. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass wir im nächsten Jahr wieder alle nach Klagenfurt fahren können.
Morgen können Sie dann hier in Kultur heute natürlich über die Gewinner hören und dann werden wir wieder berichten. Holger Heimann war dies mit einem Zwischenstand oder vorläufigen Bericht von den Tagen der deutschen Literatur in Klagenfurt im Wettlesen. Mit Literatur machen wir weiter im allerweitesten Sinne. Das Droste-Festival für Literatur, aber eben auch für Kunst und Film in der Burg Hülshoff bei Münster, das hat sich viel vorgenommen. Es untersucht in diesem Jahr, welche Werte im gesellschaftlichen Miteinander noch gelten. Auf das große Durcheinander und die nach Menschenmaß kaum zu bewältigende Komplexität unserer modernen Lebenswelt antworten ganz gern schon mal verkürzte Twitter-Nachrichten, manchmal auch simple Verschwörungstheorien oder auch Fake News. Woran also glauben? Believe in us, so hieß das Motto beim diesjährigen Droste-Festival für Film, Kunst und Literatur. Im Geiste der westfälischen Poetin Annette von Droste-Hülshoff stellte das Festival also in Performances und Diskussionen, Filmstreams die Frage, an was wir als Gesellschaft überhaupt noch glauben. Sind es Würde, Gleichberechtigung, Kunst, Gott oder den Zweifel? Das Online-Festival hat sich Cornelius Willenkemper angesehen.
Befördert Kunst die Durchsetzung von Gleichheit und Menschenwürde? Für Holger Bergmann, Mitbegründer des Vereins Die Vielen für internationale Gesinnung und Toleranz in der Kulturszene, kann Kunst Ungleichheit überwinden, indem sie festgefügte Identitätsbilder aufbricht.
Kunst schafft keine Identität, sondern Kunst schafft Identitäten, wenn überhaupt, und schafft sozusagen Möglichkeiten des Identitätsspiels und der anderen Sichtweise davon.
Dass Kunst keine Identität schaffe, ist natürlich eine ebenso legitime wie streitbare Behauptung und damit eigentlich ein guter Ausgangspunkt für eine lebendige Diskussion. Um von Bergmanns These über eine Antithese zu einer Synthese zu gelangen, war das Podium mit dem suggestiven Titel »Glaubst du an Menschenwürde?« allerdings zu homogen besetzt. Nur der Inklusionsaktivist Raul Krauthausen wagte Kritik.
Wir sollten hier mal festhalten, dass es ein unglaubliches Privileg ist, das wir hier haben, um mal eben so darüber zu schwadronieren, was Würde ist und Menschenwürde. Ich würde es für mich runterbrechen, erstmal auf die Frage Gerechtigkeit und Chancengleichheit, für die ich kämpfe. Und da finde ich es irgendwie schwierig, dieses Glaube an Menschenwürde so als Oberthema zu nehmen, weil Glauben bedeutet auch immer Zweifel. Und ich zweifle einfach nicht an Menschenwürde und ich zweifle auch nicht an Menschenrechten, sondern es fehlt einfach ganz klar an der entsprechenden Rechtsdurchsetzung.
Krauthausens Einlassung war ein Lichtblick in einer über weite Strecken reichlich versöhnlichen Selbstvergewisserung von Gleichgesinnten über die verbliebenen kollektiven Glaubensinhalte unserer Gesellschaft.
Was glaubt ihr denn, wer wir sind? Was wir glauben.
Was glaubt ihr denn, wer wir sind?
Wo wir wohnen, wo wir schlafen, wo wir arbeiten, wo wir beten, wo wir uns zeigen,
wo wir uns verstecken.
Der Schauspieler Edgar Selge trug gemeinsam mit seinem Sohn Jakob Walser Björn Bickers Sprechtheaterstück »Was glaubt ihr denn?« vor. In Bickers Stück von 2014 skandieren Anhänger verschiedener Glaubensrichtungen im Stile eines antiken Theaterchors ihre Antworten auf Fragen nach Ritualen, Gebeten, Rollenbildern und dem gesellschaftlichen Miteinander. Die 90-minütige Präsentation führte unmissverständlich die jeweiligen Stereotype und gegenseitige Unkenntnis vor Augen. Gedankliche Ansätze zur Entdeckung von Identitätsmerkmalen jenseits der Religion suchte man vergebens. Darauf machte in der anschließenden Online-Diskussion Judith Könemann, Professorin für katholische Theologie in Münster, vorsichtig aufmerksam.
Wir machen Religion auch zum Distinktionsmerkmal, zum Unterscheidungsmerkmal. Ne? Also sind denn jetzt religiöse und nicht religiöse oder die Angehörigen unterschiedlicher Religionen und Bekenntnisse wirklich so unterschiedlich? Und das wird manchmal fast ein bisschen zu stark suggeriert. Aber ich glaube, das ist auch ein Aspekt, den wir immer wieder und den auch Kunst, würde ich sagen, immer wieder auch mit reflektieren muss, was sie da tut und was es vielleicht auch nach sich zieht.
Im gleichen Panel zur Frage »Glaubst du an Göttinnen und Götter?« präsentierten die Autorinnen Zivan Ben-Yishai aus Israel und Maren Kames ihre experimentelle Bild-Klang-Collage. Als Online-Zuschauer sah man Yishai und Kames dabei zu, wie sie mit leuchtend rot überschminkten Lippen und Schulmädchenzöpfen über die Fremdbestimmung von Frauen zu Zeiten von Annette von Droste-Hülshoff und heute plauderten und sich bei ihrer szenischen Performance immer wieder über sich selbst belustigten. Ernster ging es am gestrigen Freitag dann bei der Diskussion »Glaubst du an Kunst?« zu. Die Begriffe Glauben und Kunst, so der Tenor der anwesenden Künstler und Musiker, seien schlicht zu groß, um sie in einer Online-Diskussion zu klären. Trotz der technischen Schwierigkeiten des Streams war dabei Interessantes zu erfahren zum Verhältnis zwischen Kunst, Geld und Selbstausbeutung und zur Frage, ob in der Kunst nicht womöglich Unglaube und Zweifel eine größere Rolle spielen als der Glaube. Den ganz großen, gegenwartsrelevanten Bogen zu schlagen zwischen Kunst, gesellschaftlicher Spaltung, Würde, Gott und anderen Großbegriffen ist im Festival dabei bisher nicht gelungen. Hätte man der offenen Anerkennung und Würdigung der Unterschiede und Gegensätze innerhalb unserer Gesellschaft mehr Raum gegeben, wäre man diesem Ziel vermutlich näher gekommen.
Meint Cornelius Willenkemper. Die Staatsoper Hannover, sie hat ganz Corona-kompatibel die Oper Der Zaubertrank aufgeführt, und zwar im Freien. Das Werk stammt vom Schweizer Komponisten Frank Martin aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und ist ein weltliches Oratorium in einem Prolog, drei Teilen, 18 Bildern und einem Epilog. Regisseur Wolfgang Nägele inszeniert den Zaubertrank also im Sonnenuntergang der Herrenhäuser Gärten. Uwe Friedrich, mein Kollege und Opernkritiker, was tun die eleganten Menschen denn da?
Da trifft sich eine Gesellschaft und erzählt eine alte, traurige Geschichte nach. Eine Gesellschaft des 19. Jahrhunderts zu Anfang, würde ich sagen. Die tragen Gehrock und Melone. Und dann wird es später etwas moderner. Es wird aber dann eine Badewanne reingetragen. Es werden auch Betten reingetragen. Denn, wie Sie sagten, wir sind unter freiem Himmel ohne große Bühnentechnik. Und es wird der Charme und die Tiefe dieser großen Bühne sehr gut genutzt. Ab etwa 22 Uhr fängt es dann an zu regnen und es wird tapfer weitergespielt. Dann kommen noch Bildeffekte dazu, die so nicht geplant waren, denn der sterbende Tristan verschwindet dann sehr poetisch im fallenden Regen. Und diese Geschichte wird akkurat so erzählt, wie Frank Martin sie sich vorgestellt hat.
Der Zaubertrank, Uwe Friedrich, erinnert ja nicht zufällig an Tristan und Isolde, sondern greift diesen Stoff wörtlich auf, nämlich es geht um nichts Geringeres, als dass Tristan und Isolde an einem Tag jeweils durch den anderen im Liebestod durch einen Trank sterben.
Es hat aber gar nichts mit Wagner zu tun, das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Es wurde auch als ein Anti-Wagner verstanden. Frank Martin hat sich als Vorlage einen damals sehr berühmten Roman von Joseph Bédier ausgewählt aus dem Jahr 1900, der die mittelalterliche Geschichte neu erzählt, näher an den Quellen erzählt, als das Wagner getan hat. Und so haben wir es mit einem mehrfachen Anachronismus zu tun. Wir sitzen in einem barocken Theater, sind auch durch diesen barocken Park hingekommen. Kommen und hören Musik eindeutig aus dem 20. Jahrhundert. Es hat so harmonisch sehr avancierte Passagen, wird dann aber wieder tonal, erinnert ein bisschen an Debussy in der Herangehensweise, auch in der Stimmführung und in der Textbehandlung. Und daraus schälen sich dann aus dem im Grunde Chor von 12 Solisten immer die Einzelpersonen hervor.
Ich finde, es ist gute Gelegenheit, auch die Musik mal einfach mal vorzuspielen. Konzertant in der Tonhalle Zürich 1942 aufgeführt. Wenn Sie erlauben, würde ich uns einfach mal etwas vorspielen und Sie erläutern uns, was das für Musik ist. Einverstanden?
Gerne.
Ein Ausschnitt aus dem Zaubertrank. Was hören wir da und was ist das für eine Art der Komposition?
Es sind nur 7 Streicher und ein Klavier, also das Staatsorchester in Mini-Besetzung, geleitet von Stefan Zilias, der neben so einer Art Pavillon stand und wahrscheinlich dann durch den Regen seine Partitur so durchweicht war, dass er die heute gar nicht mehr umblättern kann. Der hat 12 Solisten auf der Bühne zu leiten. Das macht er wunderbar. Man muss auf jeden Fall einzeln erwähnen die Haupt-Isolde, Niki Treuernied, Brangäne, Nina van Essen und der Tristanes Rodrigo Porras Garulo. Die kommen also dann immer aus so einer Chorrunde, sehr organisch geführt vom Regisseur Wolfgang Nägele, kommen dann wieder hervor und haben solistische Passagen. Und die werden stilistisch sehr, sehr gefordert, mussten das ja auch relativ kurzfristig auswendig lernen. Und das machen die alle ganz hervorragend.
Ich höre daraus ein Stück über Liebe, Schuld und Tod in schicksalhaften Zeiten. Zart, verletzlich, berührend, durchaus eine ungewöhnliche, aber gelungene Wahl.
Das war unbedingt eine gelungene Wahl, weil es an diesem Ort wunderbar funktioniert und weil die Staatsoper Hannover nicht gesagt hat, wir machen jetzt ein Sparprogramm einer großen Oper. Das sind dann häufig so Arienabende am Klavier oder mit ganz bizarren Kammerversionen, sondern wir machen ein Stück, das in der Originalform heute aufgeführt werden kann. Also wir gingen schon alle sehr begeistert, sehr angenehm berührt von diesem Opernabend, dann letzten Endes im Regen, aber doch gelungenen Opernabend nach Hause.
Sagt Uwe Friedrich über den Zaubertrank. Wolfgang Nägele hat das Stück von Frank Martin als Oratorium in Hannover inszeniert. In Liverpool, da würden Sie am liebsten jetzt schon Fußballtrainer Jürgen Klopp wegen seiner Erfolge ein Denkmal errichten. In Bristol hingegen, da ist die Statue des Unternehmers und Sklavenhändlers Edward Colston gestürzt worden und im Kanal gelandet. Die König-Leopold-Denkmäler in Belgien, ein Kolumbus-Denkmal in Miami oder Churchill in London, die sind schon beschmiert worden oder gestürzt. Sie stehen unter Rassismusverdacht. Sowas passiert im Moment fast überall. Bildersturm, Ikonoklasmus, der ist eben nicht auf Byzanz beschränkt oder das Mittelalter. Es gibt ihn auch heute. Die Wochenzeitung Zeit fragte deshalb schon, ob die abgelehnten Denkmäler nicht auch als Mahnmale gelesen und umgedeutet werden könnten. Schon in den 70er Jahren, da wies der Kunsttheoretiker und Aktionskünstler Batson Brock darauf hin, dass Bildersturm, mit welchen vorgeblich guten Absichten auch immer er betrieben wird, immer kriegerisch und vernichtend ist. Mit ihm habe ich über Sockelsturz und herrische Kultur gesprochen.
Das Denkmal zu stürmen, ikonoklastisch, also Bilder zerstören, vorzugehen, heißt, gegen den Gedanken, dass ich ja nur in Abhängigkeit von anderen Menschen etwas bin und dass alles auf der Welt gegeben nur für Menschen etwas Bedeutsames ist. Gold ist in sich genommen nichts als das, was in der Erde eben vorkommt aus den Prozessen der Erdgeschichte. Für Menschen erst gewinnt es diese Bedeutung des kostbarsten Gutes. Das heißt, in dem Maße, wie ich lernen muss, abhängig zu sein von Bedingungen, die ich nicht selber setzen kann, werde ich aggressiv. Es stört die Allmachtsfantastik des Kleinstkindes genauso wie die der unreifen, aber älter gewordenen Persönlichkeit. Und diese Allmachtsfantastik wird durchgesetzt, indem ich die Stellvertreter dieser Begrifflichkeiten, das sind Texte, das sind Bilder, das sind Statuen etc., angreife. Die Leute, die heute den Kolonialismus angreifen, haben selber keine Ahnung, was diese Geschichte historisch bedeutet. Sie kennen die Geschichte nicht. Und weil sie sie nicht kennen, versuchen sie, sie mit einer totalen Verdammnis zu überziehen, um damit gerechtfertigt zu sein in ihrer Aggressivität, in ihrem Ikonoklasmus.
Ist vielleicht die Tiefenschicht dahinter die Bewahrheitung einer uralten These von Ihnen, die lautet, wer Kultur sagt, will herrschen, oder anders, noch zugespitzter gesagt, Kultur hat immer auch einen kriegerischen Kern, selbst dann noch, wenn sie meint, im Namen von Zivilität und Kulturkontakt aufzutreten. Wir wissen selber, dass es das Paradox der Konfliktverschärfung durch Kulturkontakt gibt.
Ja. Es ist so, dass Kulturen eigentlich Überlebenskampfgemeinschaften sind. Man schließt sich zusammen, um in einer feindlichen Umwelt, von Natur aus feindlichen Wetter, Klima und so weiter, knappe Ressourcen, knappe Wasserressourcen, Ackerbau und so, sich zu behaupten. Überlebenskampfgemeinschaft. Nur der Witz ist, Andere Leute bilden auch Kulturen, das heißt auch solche Überlebenskampfgemeinschaften. Und was passiert jetzt zwischen zwei oder drei oder fünf solchen Gruppen, die in einem Territorium, das man bequem in 5 Tagen durchschreiten kann, also so lange, wie man mit Proviant damals unterwegs sein konnte, wenn die sich begegnen? Dann ist das Entscheidende, dass sie sich untereinander bekriegen, weil sie ja Überlebenskampfgemeinschaften sind, um festzustellen, wer überlebt denn nun. Dabei riskieren sie sich selbst. Und das ist eigentlich der Anlass für die Zivilisierung. Was für einen Sinn macht es, meine Überlebenskampfgemeinschaft in Risiken zu führen, die sie selbst in Frage stellen? Das heißt, warum begeht man solche Gewalttätigkeiten, wenn man gewiss erfahren kann, dass sie sich auch gegen mich selbst richten, also gegen die Gewalttäter? Und das ist das Kernstück. Daraufhin hat man dann gesagt, gut, die Überlebenskampfgemeinschaft, genannt Kulturen, mit ihren Sprachen, mit Glaubensüberzeugungen, mit ihren Verbindlichkeitsdeklarationen. Wer zu uns gehört, weiß, was ihm hier erwartet und verhält sich entsprechend. Müssen einsehen, dass wenn sie miteinander in Kontakt kommen, und zwar immer in Konfliktkontakt kommen, ihre Behauptung von kultureller Identität nur durchsetzen können, wenn sie wissen, wovon sie sich unterscheiden wollen. Das heißt, wenn ich mich von einer anderen Kultur unterscheiden will, muss ich die erkennen. Denn sonst weiß ich ja nicht, wer ich bin. Ich werde ja nur jemand in der Unterscheidung von einem anderen. Aber um mich unterscheiden zu können, muss ich das in dem Augenblick, wo ich weiß, wer die anderen sind und deren kulturelle Gewissheiten, deren Religion, deren Überzeugung kennenlerne, werde ich instinktiv deren Besonderheit so hoch ansetzen, denn ich werde umso bedeutender, wie diejenigen bedeutend sind, von denen ich mich unterscheiden will. Mit anderen Worten, kulturelle Identität lässt sich nur behaupten, wenn ich die anerkenne, von denen ich mich unterscheiden will. Das ist das, was die Zivilisation dann bringt und sagt, aha, über alle Kulturen hinweg gibt es eine große Gemeinschaft, die heißt die wechselseitige Anerkennung der Differenzen. Wenn ich an römische Verhältnisse denke, also beispielsweise seit Augustus, die Bürgerkriegskonstellationen und so weiter, werden überbrückt durch den Aufbau eines Imperiums. Zivilisation als imperial heißt, über alle Kulturen hinweg gibt es eine Gemeinsamkeit, die darin besteht, dass die Existenz der einzelnen, sie je besonders sich ausweisenden Kulturen ja darin nur bestehen kann, die anderen anzuerkennen. Das heißt, das Modell der Anerkennung der Verschiedenheit, das heißt der Einheit durch anerkannte Verschiedenheit, heißt Zivilisation. Das heißt, die Zivilisation ist ein großer Rahmen der enthusiastischen Anerkennung von Differenz.
Der Kulturtheoretiker und Aktionskünstler Batson Brock, der schon Ende der 50er Jahre mit Josef Beuys und Wolf Hostell zusammen öffentliche Performances gemacht hat. Als empirischen Beleg gewissermaßen für den Vernichtungsfeldzug im Namen des Besseren und Demokratischen, da bieten die englischen Vorfälle gerade ziemlich gutes Anschauungsmaterial. Wie nämlich auf Auslöschung mit Auslöschung reagiert wird. Da macht sich natürlich auch der gesamte Unmut über die soziale Situation Luft. Über die scheinheiligen Aspekte der Debatte nun Imke Köhler von der Brexit-Insel.
Bristol am 7. Juni 2020. Black Lives Matter-Demonstranten holen die Statue von Edward Colston vom Sockel und werfen sie ins Hafenbecken. Colston wurde bisher als Wohltäter der Stadt geehrt. Allerdings soll er auch an der Versklavung von mehr als 80.000 Menschen beteiligt gewesen sein. In Oxford gibt es kurz darauf ebenfalls Proteste. Dort geht es um die Statue von Cecil Rhodes. It doesn't represent our values. Diese Statue repräsentiert nicht unsere Werte, meint dieser Demonstrant. Cecil Rhodes war ein Imperialist, aber er hat dem Oriel College, das zur Oxford University gehört, einst auch 100.000 Pfund vermacht. Chris Patton, der Kanzler der Universität, hat darauf verwiesen, dass von der Rhodes-Stiftung auch Schwarze profitieren.
For me, there is a bit of hypocrisy.
Ich sehe da eine gewisse Scheinheiligkeit. Auf der einen Seite das Stiftungsgeld für 100 Stipendien zu nehmen, ein Fünftel davon geht an afrikanische Studenten, und auf der anderen Seite die Statue in die Themse werfen zu wollen.
And then saying, we want to throw the Rhodes statue in the Thames.
Das Direktorium des Oriel College hat sich jetzt dafür ausgesprochen, die Statue zu entfernen. Die Angelegenheit soll aber noch ein unabhängiges Gremium bewerten. Die Debatte hat das ganze Land erfasst. National und auf lokaler Ebene wird nun über das koloniale Erbe Großbritanniens diskutiert. Antirassismusaktivisten haben Dutzende Statuen und Denkmäler ausgemacht, die ihrer Ansicht nach entfernt werden sollten, weil sie Rassismus und Sklaverei feiern würden. Kritiker befürchten, dass diese Debatte vom Grundsätzlichen ablenken könnte. Ein paar Statuen weniger würden den Rassismus nicht beenden, heißt es. Stattdessen brauche es Aufklärung und Bildung. Immerhin haben die Demonstrationen und die öffentliche Debatte dazu geführt, dass Fernsehsender und Streamingdienste ihr Programmangebot überprüfen und dass Unternehmen, die in der Vergangenheit von der Sklaverei profitiert haben, Entschädigungszahlungen ankündigen. Aber ob die Proteste wirklich grundlegend etwas verändern werden? Professor David Olushoga, ein britisch-nigerianischer Historiker von der Universität in Manchester, bezweifelt das.
Ich glaube, vieles von dem, was es für einen Wandel braucht, haben wir gerade. Einen Vorfall, der Menschen weltweit schockiert hat und die erstaunliche Bereitschaft, über die Dinge zu reden. Aber was wir nicht haben, ist eine Regierung, die entsprechend lenkt.
Premier Johnson hat eine Kommission eingesetzt, die untersuchen soll, inwiefern ethnische Minderheiten benachteiligt werden. Schattenjustizminister David Lammy hält das aber für ein Placebo. Es habe schon zahlreiche Untersuchungen zu dem Thema gegeben, sagt er. Aber die Empfehlungen, wie die Lebensbedingungen der Minderheiten tatsächlich verbessert werden könnten, würden nie umgesetzt.
Yet again, we want figures.
Immer wieder wollen wir Daten, aber keine Maßnahmen. Setzen Sie die Empfehlungen um. Tun Sie was. Sorgen Sie für Veränderung. Sie sind an der Macht und sind es schon seit einem Jahrzehnt.
You're in power. You've been in power for a decade.
Ein Beitrag von Imke Köhler über Großbritanniens Umgang mit seinem kolonialen Erbe. Und auch in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt geht es um das sichtbare koloniale Erbe im öffentlichen Raum.
Die Berliner Mohrenstraße und die dazugehörende U-Bahn-Station mit gleichem Namen sind schon länger als ärgerliches Kolonialerbe und Eurozentrik-Symbol im Gespräch. Heute veröffentlichten Wissenschaftlerinnen und Studierende des Instituts für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität in der Berliner Mohrenstraße einen offenen Brief, in dem sie eine Umbenennung in Anton-Wilhelm-Amo-Straße fordern. Amo wurde um 1700 im heutigen Ghana geboren, nach Deutschland verschleppt und konnte durch besondere Umstände an der Universität Halle studieren. Er gilt als erster Rechtsgelehrter und Philosoph afrikanischer Herkunft in Deutschland. Der jetzige Name Mohrenstraße dagegen exotisiere Schwarze und setze sie herab. Die Wissenschaftlerinnen und Studierenden fordern dort außerdem einen postkolonialen Lern- und Erinnerungsort. 5 Jahre war Matthias Lilienthal Intendant an den Münchner Kammerspielen. Jetzt endet seine Zeit dort, nachdem schon 2018 bekannt geworden war, dass er nicht verlängern wird. Im Deutschlandfunk Kultur hat er es heute noch mal ein bisschen schärfer formuliert.
Also der Kulturreferent hat gesagt, ich würde dich ja sehr gerne verlängern, aber die Stadtverordneten wollen es einfach nicht. Ich kann dir keinen neuen Vertrag anbieten, also es war nichts anderes als ein Rauschmiss.
Er gehe aber nicht im Ärger, so Lilienthal. Vor allem die letzten 2 Jahre seien eine schöne Erfahrung mit großem Zuspruch gewesen. Auch die Corona-Krise habe das Haus gut überstanden und er habe über digitale Wege viel Neues gelernt. Einen neuen Job gibt es noch nicht, aber er könne sich nicht über zu wenig Arbeit beschweren, so Matthias Lilienthal.
Also im Moment habe ich so angefangen, in Bern und an anderen Schauspielschulen oder Kunstinstituten Workshops zu geben und das werde ich sicherlich tun, aber ich habe auch eine kleine Tochter und die ist dann auch froh, wenn ich mich um sie kümmere und ich hoffe, dass das Arbeitsamt mir das erlaubt.
Matthias Lilienthal im Deutschlandfunk Kultur zum Ende seiner Intendanz an den Münchner Kammerspielen. Ein ausführliches Gespräch mit Matthias Lilienthal hören Sie morgen in den Kulturfragen im Deutschlandfunk um 17.05 Uhr. Seit rund 100 Jahren gibt es das Berliner Kolosseum, ein Kino, das zu den ältesten Berlins gehört. Es wurde vor 100 Jahren in eine historische Wagenhalle der Pferdestraßenbahn hineingesetzt. In den 90er Jahren baute der Filmproduzent Arthur Brauner das Haus in ein Multiplex-Kino um. Nun muss das Kolosseum schließen. Wenn die Kinos im Juli in Berlin wieder öffnen dürfen, dann können dort die notwendigen Hygieneauflagen zum Schutz vor Corona-Infektionen nicht so umgesetzt werden, dass sich der Betrieb rechnen würde.
Kultur heute geht zu Ende. Michael Köhler dankt an dieser Stelle für Ihr Interesse an dieser Ausgabe, auch im Namen der Kollegen in Redaktion und Technik.